der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ich glaube, es kommt selten vor in der aktuellen Zeit, dass sich Martin Sellner, Sarah Wagenknecht, Tino Chrupalla oder auch Ines Schwertner einig sind bzw. einer Meinung sind. So konnte man bei Martin Sellner auf seinem Twitter-Account lesen, warum ich gegen den Iran-Krieg bin, 3 Gründe. Bei Ines Schwertner bzw. allgemein bei der Linken konnte man eigentlich was Ähnliches sehen. Da war es jetzt ein bisschen allgemeiner ausgedrückt, ich nehme mal nur das offizielle Stop Bombing People. Oder auch bei anderen Herren, wo eben das Gleiche stand. Das ist so das, was man jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber spannender finde ich es, wenn man mal über den großen Teich schaut. Teich, nicht Teig. Und dann einen Journalisten sich anguckt, ein amerikanischer Journalist, der gar nicht mal so klein ist. Der nennt sich John Miller, kommt irgendwie aus Los Angeles. Und der schreibt, kurz nachdem am vergangenen Freitag Bomben auf den Iran gefallen sind, Zitat, fuck Trump, fuck Israel, fuck the Zionists and yes, fuck the Jews. Und da waren bis zum letzten Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, über 25.000 Likes drauf. Und das zeigt mal wieder so ein bisschen, wohin diese ganze Debatte führt. Der Typ beschreibt sich selbst als katholischer, moderater, politischer Kommentator, der fair und balanced ist. Ob das jetzt so ist, kann man mal dahingestellt sein. Aber Gerrit, was hast du denn zu diesem grandiosen Zitat? Oder andersrum, viel bessere Frage, bist du überrascht, dass sich die 4 Deutschen einig, Österreicher Deutschen einig sind?
Nein, bin ich nicht. Und Sven, wenn wir nicht vorher schon darüber geredet hätten, was für ein Thema wir machen, dann würde ich jetzt nachdenken und würde sagen, ich glaube, er spricht über den Angriff der Amerikaner und der Israelis auf den Iran. Und alle sind sich einig. Und Sven, es war, glaube ich, am Samstag und nicht am Freitag. Oder waren die ersten Raketen noch in der Nacht von Freitag auf Samstag? Ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht.
Nee, du hast vollkommen recht. Es war natürlich Samstagmorgen, nicht Freitagmorgen.
Ich kann das aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, dass das am Samstagmorgen war, weil ich gerade gearbeitet habe. Und wie ihr wisst, arbeite ich ja bei einem Fernsehsender, einem Nachrichtensender. Und wenn dann sowas passiert, dann bedeutet das ganz kurz gesagt sehr, 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 sehr viel Stress. Jetzt mal losgelöst, wie man inhaltlich dazu steht. So ganz egoistisch gesehen ist man dann in solchen Momenten vielleicht gerne gerade nicht auf der Arbeit oder hat frei, sodass man das so ein bisschen von außen betrachten kann und nicht so einen Stress hat. Ja, aber Sven, es wundert mich nicht, dass die das Gleiche sagen. Und ich möchte auch noch ein paar Menschen in diese Reihe vielleicht mit aufnehmen. Und zwar Annalena Baerbock als neue Präsidentin der UN-Generalversammlung. Und Sven, für dich, für den Connoisseur, für den Kenner, für den auch den Kenner aus Jena, ich gebe dir ein paar Tipps. Ja. Unser Freund Benedikt Kaiser, über den wir in der letzten Folge sehr viel gesprochen haben, der hat nämlich auch einen Post geteilt bei X von jemandem. Und dieser Post, da steht, here we go again, die Propagandaerzählung vom israelischen Präventivschlag fand sich heute Morgen unter anderem bei Stern, Tagesschau, Bild, Welt, Taz-Gezwitscher, BR Presse, Rheinische Post, NTV, Handelsblatt, Tagesspiegel und dpa. Und darunter war dann so ein Screenshot von einer Sternüberschrift, wo dann eigentlich stand, Israel startet Präventivschlag gegen den Iran und dann so selbst so durchgestrichen und dann völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Also um das zu verbessern und zu sagen, so, guck mal, die erzählen alle Quatsch. Und das hat Benedikt Kaiser geteilt. Und jetzt rate mal, wer der ursprüngliche Autor dieses Posts war. Ich sag mal so, ich gebe dir einen Tipp. Wir kennen ihn aus Jena.
Okay, es muss also ein Er sein. Oh, wen kennen wir denn aus Jena?
Ich gebe dir noch einen Tipp. Er hat seinen Nachnamen geändert.
Oh, jetzt bin ich komplett raus. Also ich hatte so ein paar Namen im Hinterkopf, die wir aus Jena kennen. Da ist zum einen natürlich Wiebke Musal, wobei ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt noch kennengelernt hast. AfD-Landtagsabgeordnete aus Jena. Wer hat seinen Namen geändert? Mario Vogt nicht.
Sven, du hast ja in deiner Einleitung schon angedeutet, dass wir vielleicht so ein bisschen in die Querfront gehen. Also denke mal an das politisch gegengesetzte Lager von Benedikt Kaiser.
Boah, da fällt mir nur Albrecht Schröder ein, also der ehemalige Bürgermeister von Jena, aber der wird es auch nicht sein.
Fabian Goldmann,
wer ist, sagt mir gerade gar nichts.
Fabian Goldmann hatte damals noch einen anderen Namen und hat damals für die Studentenzeitung...
Ach, den guck an, ja, okay.
Weißt du noch seinen alten Namen?
Nee. Oh je, mir nee.
Ja, auf jeden Fall Fabian Goldmann. Ich weiß, mir fällt leider gerade auch sein alter Name nicht mehr ein. Der hat ja auch so ein kleines Revival seit dem 7. Oktober und seitdem sich diese antiimperialistischen, sehr antizionistischen, radikalen Kräfte wieder so ein Revival haben. Unter dem hat er ja auch, er hat diesen Blog Chantal und Scharia, wo er sich gegen Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit etc. eigentlich engagiert und er ist natürlich auch kein großer Freund von Israel und Benedikt Kaiser teilt ihn. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst offensichtlich...
Köhler ist er übrigens.
Ja, Fabian Köhler, danke. Und er hatte damals, gab es ja schon so diese Kritik an ihm, auch von anderen Linken, weil er da, glaube ich, Neonazis interviewt hat auch oder da gute Kontakte zu hatte. Ist natürlich die Frage, ob das aus journalistischen Gründen war, dann kann man das, glaube ich, eigentlich auch entschuldigen. Aber egal, es soll nicht um ihn gehen, sondern es soll ja grundsätzlich offensichtlich darum gehen, wie positionieren sich Teile der Linken und Teile der Rechten zum Thema Iran nach dem Angriff der Israelis und der Amerikaner, aber natürlich auch davor, weil irgendwie hängt das alles zusammen. Und offensichtlich gibt es ja danach große Parallelen. Ist es berechtigt, diese Parallelen zu vergleichen oder die Parallele zu ziehen, hier von irgendwie einer Art Querfront oder dem berühmt-berüchtigten Hufeisen zu sprechen oder nicht? Und darum sollte es eben gehen in dieser Folge.
Bevor wir genauer darauf eingehen werden, noch ein kleiner Hinweis. Denn bei unserer nächsten Folge, also die dann voraussichtlich in 2 Wochen erscheinen wird, da wird es einige Änderungen geben. Das heißt, da solltet ihr nicht verwirrt sein, wenn vielleicht der Name nicht mehr so ist, wie er jetzt ist und das Bild logischerweise auch nicht. Aber da verraten wir jetzt mal noch nicht zu viel, sondern nur schon mal der Hinweis, dass beim nächsten Mal ihr Rechtsgerichtet als solchen wahrscheinlich nicht mehr sehen werdet.
Einige Änderungen. Du machst es richtig spannend.
Ja, man muss ja auch ein bisschen teasern, ne? So. Apropos Änderung. Wir hatten nämlich eigentlich auch schon vor ein paar Wochen vor, über den Iran zu sprechen. Dann sind aber immer wieder andere Entwicklungen dazugekommen, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir auch mal machen. Und in Anführungsstrichen läuft ja leider das Iran-Thema auch nicht weg. Und das hat sich jetzt bestätigt. Das heißt, um es jetzt nochmal korrekt auszudrücken, am Samstagmorgen gegen 7 Uhr sind die ersten Bomben auf Teheran gefallen und dabei ist wohl auch der Ayatollah ums Leben gekommen.
Der Ayatollah. Es gibt so eine gute King of Queens Folge, wo Duck von King of Queens feststellt, dass Ayatollah kein Vorname ist, weil Carrie, seine Frau, ihm sagt, dass das ein Titel ist. Und er dann steif und fest behauptet, er hätte einen Ayatollah in seiner College-Football-Team gehabt, um zu vertuschen, dass er nicht wusste, dass Ayatollah ein Titel und kein Vorname ist.
Okay, good to know. Family Guy. Nee, Quatsch, nicht Family Guy. King of Queens. Ja, kommt aufs Gleiche raus. King of Queens. Beides 2 dicke Männer. Okay.
Lookism.
Ja, ist okay. Also, zurück zur Thematik. Bevor ich jetzt mich mit dem Bombardement und mit dem Krieg beschäftigen möchte, würde ich gerne nochmal zurückschauen auf den Anfang des Jahres. Und zwar auf den 15. Januar. Aber auf Anfang Januar diesen Jahres. Denn immer im Januar, Anfang Januar, findet in Berlin eine große Demonstration statt. Früher mal LLL-Demonstration, heute nur noch LL, also Lenin, Liebknecht, Luxemburg, war mal die alte Bezeichnung. Mittlerweile hat man den Lenin, glaube ich, zumindest offiziell gestrichen, aber inoffiziell, wenn man sich diese Demonstration anschaut, ist das Ganze immer noch ja, Teil des Ganzen. Worum geht's dabei? Man legt quasi im Gedenken an die ermordeten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf einem Berliner Friedhof in Lichtenberg, ist es, glaube ich, oder im Raum yes. Lichtenberg, auf dem Friedhof der Sozialisten. Da legt man Blumen nieder. Das ist ja so eine relativ große Demonstration, wo viele unterschiedliche linke Gruppierungen beteiligt waren. Früher war das Ganze mal ein bisschen durchmischter, heute ist es eigentlich ein relativ enger Rahmen von autoritär-kommunistischen Gruppierungen, die dort zugegen sind. Warum komme ich auf diese Demo zu sprechen? Es geht ja immer wieder auch in der linken Szene darum, Menschenrechte zu verteidigen. Es geht darum, internationale Solidarität zu zeigen, gerade bei diesen linken Gruppierungen. Und wenn man sich diese Demonstration angeschaut hat, dann hat man dort viele Fahnen gesehen. Kuba, Venezuela, Palästina logischerweise und, jetzt wird es spannend, auch Flaggen des Iran. Aber nicht
Inshallah.
Der Freiheitsbewegung, die gerade Anfang des Jahres im Iran auf den Straßen war. Also das heißt, es gibt ja zwei Fahnen, also einmal diese offizielle Fahne der Islamischen Republik Iran mit diesem komischen Symbol da in der Mitte. Und es gibt eben die Flagge des freien Irans mit dem iranischen Löwen oder persischen Löwen in der Mitte.
Nur, damit sich jetzt hier keiner aufregt, ja, das ist natürlich vielleicht auch umstritten zu sehen, weil das natürlich die Fahne ist, die natürlich auch mit dem Schabezug ist und dann natürlich viele der jetzt Regimegegner des Ayatollah-Regimes natürlich jetzt teilweise auch dann einen positiven Rückbezug auf den Schah und vor allem seinen Sohn haben.
Genau. Aber das ist eine ganz, ganz andere Thematik. Worauf ich jetzt hinaus wollte, man hat dort eben Flaggen der Islamischen Republik Iran gesehen.
Und das ist ja auch abgesehen davon, das ist ja wirklich übel. Egal, also man muss ja jetzt nicht die andere schwenken, aber die zu schwenken ist ja loco.
Ja, und das, worauf ich jetzt hinaus wollte, es gab eben vor 2 Jahren diese Bewegung Frauen leben Freiheit. Das heißt, Frauen, die im Iran auf die Straße gegangen sind für Freiheitsrechte, nachdem dort eben eine Kurdin gestorben ist, oder was heißt gestorben, ermordet worden ist von Teilen des Regimes. Und man hätte ja denken können, dass sich die linke Szene eben mit Blick auf Menschenrechte, mit Blick auf internationale Solidarität eben mit dieser Freiheitsbewegung, in welche Richtung sie auch immer tendiert, das können wir ja von hier aus auch gar nicht so richtig sagen. Es gibt da unterschiedliche Bewegungen und viele Exil-Iraner sind eben doch eher pro Rückbezug, zumindest aktuell. Natürlich nicht in dem Maße, dass man jetzt hier den Schah und das Schah-Regime als solches zurückhaben will. Aber auch das ist, wie gesagt, eine andere Debatte. Sondern man hat, wie gesagt, auf dieser Demonstration nur Fahnen der Islamischen Republik gesehen und damit eines Unterdrückerregimes, was, und das muss man aber auch dazu sagen, sehr gute Beziehungen zu Russland und sehr gute Beziehungen eben auch zu dem Venezuela, was ja auch diese autoritär Linken so gut finden, wo es eben sehr gute Beziehungen gibt. Die große Frage ist natürlich die, warum hat man das? Und das ist keine neue Entwicklung, sondern diese Frage, diese Debatte gibt es eigentlich schon lange, warum so viele Linke, und ich verallgemeine das jetzt mal, warum so viele Linke eigentlich so ein positives Bild der Islamischen Republik Iran haben. Und das ist kein kleiner Teil der Linken, sondern das ist leider ein sehr großer Teil der Linken, der sich eben sehr positiv auf diese Islamische Republik Iran bezieht.
Ich würde vor allem auch vorab sagen, ich glaube, dieser Teil wird gerade wieder größer oder zumindest lauter, traut sich vielleicht mehr, das wieder zu sagen. Organisationen, also wirklich verrückte Organisationen wirken plötzlich wieder viel präsenter und auch akzeptierter in Teilen der Szene. Das sind natürlich oft sehr verrückte marxistische Organisationen, die sich teilweise auch affirmativ auf Stalin beziehen, die wirklich vor dem 7. Oktober, man muss sagen, meiner Meinung nach hat das viel damit zu tun, darauf will ich jetzt irgendwie auch hinaus, wirklich von vielen, vielen Linken, vor allem von, ich sag mal, vielleicht etwas theoretischer, gebildeteren Linken, kopfschütteln abgelehnt worden würden, die demonstrieren jetzt wieder mit jungen, hippen Linken. Und es gibt ja eh dann diese Mischpoke der Palästina-Solidarität, die jetzt natürlich auch in Teilen, wenn sie doch noch ein bisschen progressiver ist, zumindest vordergründig jetzt in ein ganz großes Dilemma marschiert mit dem Iran. Ich möchte da aber auch noch mal, um das vorher mal klarzustellen, ne, die große Frage, die man ja beantworten muss. Ja, von mir aus ist man gegen den Krieg, den die Israelis und die USA jetzt gegen den Iran führen, von mir aus einer pazifistischen Perspektive, von mir aus sogar aus irgendeiner Art kulturrelativistischen Perspektive, dass man sagt, man soll sich da einfach nicht einmischen und so weiter und so fort. Aber das ist ja bei vielen gar nicht der Grund, sondern der Grund ist doch, und das ist ja das, was du auch sagst, ist ein dezidiert positiver Bezug auf das iranische Regime und nicht nur eine Ablehnung der Gewalt gegen dieses Regime. Und da ist ja jetzt, sind wir jetzt wieder bei der Frage, die du ja eigentlich gestellt hast, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube natürlich, man könnte jetzt erstmal den historischen Abriss machen, den du bestimmt noch tun wirst als alter Historiker, Sven. Ich würde aber auch jetzt pauschal erstmal als verallgemeinernde Antwort geben, dass der Iran eine Art Sehnsuchtsort ist für viele antiimperialistische Linke als Bollwerk gegen den Westen, gegen die USA und gegen Israel. Und da sind wir noch nicht beim Antisemitismus, aber der kommt natürlich am Ende auch immer noch mit ins Spiel. Darüber werden wir sicher auch reden. Und da öffnet sich natürlich ja auch die Flanke für die Querfront und die Parallelen zu den ganz Rechtsaußenmenschen.
Ja, und bevor wir dazu kommen, will ich auch noch mal so ein bisschen, also in dieser linken Ecke bleiben. Du hast jetzt ja schon ein, zwei Gruppierungen angesprochen. Irgendwie so eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, spannende Sekte, die ich da gefunden habe, ist die sogenannte kommunistische Organisation. Ist jetzt gar nicht so groß, hat
Vorab, die haben auch, sorry, ich unterbreche, ich bin übermüdet, deswegen labere ich so viel, es tut mir leid. Die kommunistische Organisation, die hat auch nicht nur jetzt, die macht immer öfters für sich reden momentan, weil sie auch in Verbindung steht mit diesem Kufias für Buchenwald-Netzwerk, weil Aktivisten von dieser kommunistischen Organisation mit Kufia in Buchenwald rein wollten, die das da nicht durften und die jetzt so eine Initiative gegründet haben, Kufias für Buchenwald.
Ja, vielleicht können wir da ganz zum Schluss auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, auf dieses widerliche Unding. Aber das, wie gesagt, am Ende. Jetzt zurück zur kommunistischen Organisation. Die haben nämlich am 23.01.2026 auf ihrer Internetseite eine Stellungnahme veröffentlicht. Und diese Stellungnahme heißt Solidarität mit der Islamischen Republik Iran. Dann schreiben sie dann relativ langen Text. Da heißt es unter anderem auch, Zitat, die meisten linken und kommunistischen Kräfte in Deutschland, aber auch in anderen imperialistischen Ländern, haben sich undifferenziert hinter die Proteste gestellt und deren Verlauf in Richtung Bürgerkrieg angefeuert. Sehe ich anders tatsächlich. Ich hätte es genau andersrum gesagt, dass die wenigsten klassisch linken Gruppen sich auf die Seite der Protestierenden gestellt haben, sondern man hat das entweder ignoriert. Das war so der Großteil, auch wenn wir uns die großen Tönespucker anschauen der letzten Jahre, wenn es um das Thema Menschenrechte in Bezug auf Palästina geht oder auf Gaza in dem Fall. Kein Wort, oder es hat zum Beispiel ewig gedauert, bis eine gewisse Frau, die plötzlich eine ganz wichtige Rolle spielt, die selbst übrigens auch aus dem Iran kommt, die hat sich ewig lang nicht geäußert, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sie sich mittlerweile geäußert hat, ich glaube schon, aber nicht in dem Ausmaß, wie sie sich eben für Palästina eingesetzt hat. Neben dieser Dame gab es natürlich auch viele weitere, die sich vielfach hätten äußern können, es aber nicht gemacht haben. Gleiches gilt jetzt auch für die Berlinale. Auch das fand ich spannend, dass dort Kulturschaffende waren auf der Bühne, auch mit einer Kufia, mit einer Palästina-Fahne, wo ich mir denke, ja, okay, natürlich haben wir in Deutschland Kunstfreiheit, kann man machen, aber warum schweigt ihr zu einem Land oder zu einer Situation, in der in deutlich kürzerer Zeit deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen sind? Die Zahlen lassen sich leider nicht so richtig bestätigen, aber unterschiedliche Menschenrechtsorganisationen sagen, dass innerhalb von 2 Tagen im Iran wohl um die 30.000 Menschen umgekommen sein sollen. Insgesamt ist die Zahl wohl noch mal höher. Das ist aber ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, dass es eben, und das ist so ein bisschen auch das, was ich hier nur am Rande erwähnen möchte, diesen sogenannten Menschenrechtsaktivisten, die dort auch bei der Berlinale waren, denen geht es leider nicht um das Thema Menschenrechte an sich, sondern denen geht es eben im Endeffekt um die Dämonisierung von Israel und um jetzt nochmal den Bezug zu diesem amerikanischen Journalisten aufzumachen, mal mehr, mal weniger offen auch gegen Jüdinnen und Juden. Das ist so ein bisschen die Konklusion, die wir dahinter haben. Und deswegen ist der Iran auch, also die Islamische Republik Iran, auch ein Land, das eher positiv gesehen wird. Denn der Iran gilt diesen Antiimperialisten als Bollwerk gegen den US-amerikanischen Imperialismus. Man muss nur zurückdenken an den Beginn der islamischen Revolution im Iran 79, also vor mittlerweile fast knapp 50 Jahren. Und Diese Demonstration oder diese Revolution war erstmal natürlich etwas Positives, weil die Kritik am Schah war berechtigt etc. pp. Es gab auch linke Gruppierungen, die sogenannten Volksmujahedin, die dort auch gegen den Schah sich aufgelehnt haben. Es gab also unterschiedlichste Strömungen, die eben gegen den Schah protestiert haben. Durchgesetzt hat sich am Ende aber der islamistische Teil mit Ayatollah Khomeini. Und Khomeini hat eben dann aus diesem zum Teil auch freiheitsliebenden Aspekt eine islamistische Diktatur geschaffen, und sein Nachfolger Ali Khamenei hat das Ganze dann weitergeführt und hat eben teilweise noch brutaler Sachen gemacht. Und der Hauptfeind der Islamischen Republik Iran war von Anfang an der große und der kleine Satan, wie man so schön sagte, der große Satan die Vereinigten Staaten und der kleine Satan Israel und damit auch Jüdinnen und Juden. Und das ist eben so ein bisschen das, was sich dahinter verbirgt, und deswegen passt es auch für viele linke Gruppierungen so gut. Ich würde gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber erstmal allgemein ist der Iran eben auch ein guter Solidaritätsanker für linke Gruppierungen, weil man dort eben den eigenen Hass auf den imperialistischen Westen gut ausleben kann.
Ja, das Spannende ist ja auch, wir reden jetzt natürlich viel über wirklich, was weiß ich, im Teilen so Stalinos oder so. Das ist ja die kommunistische Organisation in Teilen auch. Die haben letztes Jahr auch auf ihrer Seite eine Stellungnahme des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation veröffentlicht, mit dem Zweck der Wiederherstellung der vollen historischen Gerechtigkeit in Bezug auf Stalin. Also richtig verrückte Typen. Allerdings ist ja auch spannend, wie das progressive Lager, so das linksliberale progressive Lager vor dem 7. Oktober völlig auch sehr, sehr große Solidarität gezeigt hat mit der Frauenbewegung im Iran, als eben diese kurdische Frau, die ihr Kopftuch abgenommen hat, von den Revolutionsgarden zu Tode geprügelt wurde. Und ich weiß noch, dass kurz nach dem 7. Oktober, als hier in Neukölln diese ganzen Verrückten demonstriert haben, sich noch so Linke, es war glaube ich so Young Struggle-Umfeld, auf dem Hermannplatz gestellt haben und Jinjian Azadi gerufen haben. Und dann ging ja diese Diskussion alle so ein bisschen los, dass halt die Leute gesagt haben, so ey Leute, das passt nicht so richtig zusammen. Ne? Also allein wegen der auch geostrategischen Allianzen, die es da gibt. Und so wurde nach und nach auch so die Solidarität eben mit diesen Frauen im Iran, mit den Progressiven im Iran weniger, weil man halt insgeheim gemerkt hat, man muss sich irgendwie entscheiden, und dann entscheidet man sich natürlich gegen die Juden. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Und du merkst auch einfach, was du angesprochen hast, dass es diesen Bekenntniszwang, den Thilo Jung Bekenntniszwang zum Iran nicht gibt, ja. Berlinale Stichwort. Kann man ja auch mal drüber reden. Wieso setzt er sich nicht hin und fragt Wim Wenders, warum gibt es keine Stellungnahmen zum Iran? Ja, also das fragt er nicht. Dann sagen viele so, ja, das liegt ja daran, dass Deutschland Staatsräson und Israel so unterstützt, Waffenlieferungen und so weiter. Die Leute vergessen, was für gute Beziehung Deutschland lange zum iranischen Regime hatte. Teilweise Wirtschaftsbeziehungen unglaublich gut, wie lange es gedauert hat, die auf die Revolutionsgarden, auf die Terrorliste zu setzen, in Deutschland und in Europa. Das muss man sich mal vorstellen. Aber damals gab es nie die vergleichbare Demonstrationen, die gefordert wurde, völlig manisch gefordert wurde, sich irgendwie vom Iran zu distanzieren. Und da muss man sich am Ende schon fragen, es gibt wohl, also man kann wohl aus der Iran-Kritik eben nicht einen so großen Lustgewinn empfinden wie in diesem kollektiven Hass auf Israel. Und das sollte den Leuten doch wirklich mal zu denken geben.
Ja, wenn wir dabei kurz nochmal bleiben, weil was man auch immer so ein bisschen vergisst oder unter den Tisch kehrt, ist, dass es auch bis heute noch gute wirtschaftliche Beziehung von einigen deutschen Unternehmen gibt. Letzter Stand war rund 1 Milliarde Dollar an Handelsvolumen, das man mit dem Iran hatte. Und da sind ganz vorne mit dabei Firmen wie BASF oder Siemens, die schon lange im Iran und zwar noch zu Zeiten des Schahs wohl schon da waren und die aber auch nicht gegangen sind. Das heißt, trotz der ganzen Sanktionen, die es gab und so weiter und so fort, ich glaube, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind Quatsch, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Ich glaube einfach, die Handelszahlen des Iran mit dem Ausland sind unter eine Milliarde Dollar gesunken, Euro gesunken. Also nicht das, was die deutschen Firmen dort machen, sondern nur die Handelszahlen sind unter eine Milliarde Dollar gesunken. Aber wie gesagt, es gibt eben auch deutsche Firmen, die vor Ort noch immer aktiv sind. Es gab immer wieder Proteste dagegen. Es gab immer wieder unterschiedlichste Firmen, die auch heute noch dort investieren und die dort einen Sitz haben. BASF hat zum Beispiel einen Standort in Teheran. Das aber auch nur an dieser Stelle nebenbei.
Ich will nur noch mal auch zu dieser Gegenüberstellung zwischen der Kritik an Israel und Iran auch noch mal sagen. Ne? Also diese Erzählung, die ja auch eben mittlerweile bis in Teile des progressiven israelkritischen Lagers reinreicht, dass Israel ist nicht, dass es eben in ihren Köpfen nicht nur um Gaza geht oder Menschenrechtsverletzungen oder was auch immer, sondern dieser Glaube tatsächlich, dass Israel für mehr verantwortlich ist, für mehr Böses auf der Welt, mit der Verbindung zu den USA, dass im Endeffekt, no one is free until Palestine is free. Auch diese Erzählung zeigt ja schon wieder, wie strukturell unterschiedlich da gedacht wird. Wir sehen heute, Sonntag nehmen wir auf, der Iran hat die komplette arabische Welt bombardiert. Die haben jetzt gerade irgendwie einen französischen Marinestützpunkt wohl bombardiert. Dieses Land destabilisiert den Nahen Osten auch gegen andere arabische Staaten seit Jahrzehnten, aber es gibt trotzdem keine vergleichbare Erzählung, der Iran, no one is free until Iranian women are free. Also sollte man sich mal Gedanken machen.
Ja, ich zitiere nochmal aus den von dieser kommunistischen Organisation, weil ich das so unglaublich albern finde, was die schreiben. Zitat: Tatsächlich aber ist die Islamische Republik Iran beides. Sie ist sowohl eine Republik mit einer Gewaltenteilung und besitzt gleichzeitig eine zentralisierte Machtstruktur, deren Aufgabe die Sicherheit, die Kontrolle und der Erhalt der Republik ist. Finde ich spannend, also diese kommunistische Organisation versucht eben mit allen Mitteln zu rechtfertigen, weshalb man die Islamische Republik eben unterstützen muss. Und das finde ich dahingehend auch spannend, wenn man nämlich ein Stück davor guckt, da zeigen sie auch noch mal, wie tatsächlich progressive, scheinbar progressive Projekte in der Region auch runtergemacht werden, um die eigene Weltanschauung aufrechtzuerhalten. Ich zitiere noch mal: An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich in der westlichen Linken in den letzten Jahrzehnten ein größtenteils sehr schlechtes Verhältnis zum Separatismus etabliert hat. Dieser wird meist unkritisch propagiert, so auch zum Iran mit Bezug auf Kurdistan und Belutschistan. Die fatalen Folgen kann man in Syrien beobachten, wo das etwa ein Jahrzehnt bestehende, jetzt wird's spannend, US-Protektorat für Rojava, der Zentralregierung gezielt Öl, Weizen und Baumwolleinnahmen geraubt hatte und ein Drittel des Landes besetzt hielt, bis die Syrisch-Arabische Republik, ein langjähriger zentraler Gegner Israels und der USA, final im Dezember 2024, in Klammern auch unter dem Jubel vieler deutscher Linker, Klammer zu, ausgeschaltet werden konnte.
Übrigens auch krasser Querfrontmoment, weil vor allem diese neue rechte AfD-Vorfeld, Kaiser, Kubitschek-Leute, krasse Assad-Fans sind. Okay, also zumindest sehr kritisch den Sturz sehen.
Ja, und auch dazu, auch die AfD hatte ja eine Weile unterschiedliche Delegationen in den Iran geschickt und hat ja auch versucht, positive Beziehungen zum Iran aufzubauen. Und das passt eben sehr gut in dieses Lager Syrien, Iran, Russland, Venezuela, wo man ja auch nicht groß unterscheidet zwischen linken und rechten Gruppen. Und da sind sich eben diese autoritär linken, pseudokommunistischen Gruppen doch eben relativ nahe, was die Solidarität angeht mit Teilen dieses neurechten Vorfelds und auch mit Teilen der AfD, muss man dazu sagen. Das wird jetzt auch dahingehend spannend, dass natürlich auch innerhalb der AfD wir ja diese zwei Lager haben, worüber wir schon gesprochen haben, mit Teilen, die sich eher pro Trump sehen und mit Teilen, die sich eher pro Russland sehen. Das heißt, da steht man sich natürlich auch jetzt aktuell sehr stark gegenüber, weil natürlich Russland und Putin den Iran unterstützen und jetzt die Frage oder die spannende Frage sein wird. Deswegen ja Chrupalla, der sich eher kritisch geäußert hat. Alice Weidel habe ich zumindest auf dem X-Account gestern noch nicht groß was gesehen. Wie sie sich eher, weil die gehört ja eher zum Pro-Trump-Lager.
Ja, super spannend. Also, wenn wir jetzt schon bei der AfD sind, ich möchte aber noch was zu den Linken sagen später und auch zu einer Demonstration und dazu, wie man auch andersrum in zweierlei Maß misst, mit Blick auf allem, was in Israel abgeht. Spoiler, selbst auch in Solidarität mit dem Iran und der Kritik an den USA und Israel empfindet man offensichtlich nicht so einen großen Lustgewinn momentan, um den Iran zu kritisieren, um diesen Angriff zu kritisieren, wie man es hat, eben wenn es ausschließlich um Israel geht. Egal. Thema AfD. Spannenderweise hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi am Donnerstagabend, weil am selben Tag dann auch noch dieses Verfassungsschutzgutachten einkassiert wurde vom Gericht. Deswegen hat über diesen Antrag der AfD im Bundestag keiner berichtet, aber da gab es um 20.10 Uhr am Donnerstagabend hat die AfD-Fraktion einen Antrag eingebracht im Bundestag. Und zwar zum Verbot der Revolutionsgarden in Deutschland. Also ein Antrag, der aus der AfD-Fraktion, der noch mehr Folgen, Sanktionen für die Revolutionsgarden in Deutschland gefordert haben, als jetzt bereits dieses auf die Terrorlistengesetze der Europäischen Union. Da hatte sich für diesen Antrag, hatte sich da diese also diese transatlantische Fraktion innerhalb der Bundestagsfraktion durchgesetzt. Also die haben sich ja in der Fraktion dann geeinigt, wir bringen diesen Antrag ein. Lange Rede, kurzer Sinn, da gab es dann so einen kurzen transatlantischen Moment innerhalb der AfD-Fraktion und die Fraktion im Bundestag ist wohl auch eher transatlantisch aufgestellt und deswegen auch pro-israelisch, pro-Trump, eher gegen Iran und so. Allerdings kam ja jetzt, wie wir alle wissen, der Angriff der Amerikaner und der Israelis auf den Iran. Und dann, weil du jetzt angesprochen hast, dass du ja bei Chrupalla gesehen hast, dass er was gepostet hat, bei Weidel aber nicht. Theoretisch gab es ein gemeinsames Statement von Weidel und Chrupalla, der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag quasi, also hat die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag gepostet bei X. Und da schreiben sie: zum Angriff auf den Iran und der Lage im Nahen Osten teilen die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag Alice Weidel und Tino Chrupalla mit. Mit großer Sorge haben wir den Angriff Israels und der USA auf den Iran zur Kenntnis genommen. Wir fordern alle Kriegsparteien zur unbedingten Zurückhaltung auf. Die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur müssen geschützt werden. Das Völkerrecht sowie das humanitäre Völkerrecht müssen uneingeschränkt eingehalten werden. Die erneute Destabilisierung im Nahen Osten liegt nicht im deutschen Interesse und muss beendet werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ein Statement von beiden, aber wie du ja auch schon gesehen hast, geteilt bei X hat dieses Statement nur Tino Chrupalla, alles Weidel nicht. Ich weiß nicht, Spekulation, kann auch sein, dass sie es vergessen hat, keine Zeit hatte, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Symbol.
Ich glaube nicht, dass sie es vergessen hat, denn was heißt vergessen? Gestern, also am 27. hat sie auf jeden Fall noch ein paar Sachen gepostet, wie man das ja so schön sagt. Hat noch mal ein bisschen Werbung für Markus Frohnmeier gemacht in Baden-Württemberg. Aber ja, eben sich nicht gestern zumindest dazu geäußert. Deswegen kann man das an dieser Stelle da mal so stehen lassen. Wie gesagt, wir können es am Ende nicht sagen, wir können nicht in deren Köpfe gucken, was denn da läuft. Aber wir haben ja schon über diese unterschiedlichen Deutungsmuster gesprochen, dass eben sich die Ostverbände eher ein bisschen positiver auf Putin beziehen und die Westverbände sich doch eher ein bisschen positiver auf auf Donald Trump beziehen. Wenn wir aber mal dabei bleiben, jetzt weg von der AfD gehen zu einem anderen Herren, der ja auch eine wichtige Rolle spielt, dann kommen wir natürlich zu Martin Sellner. Und den habe ich ja vorhin schon zitiert. Und der hat eben auf seinem Ex-Account einen kurzen Text geschrieben, warum er gegen den Irankrieg ist. Drei Gründe hat er da genannt. Und er beschreibt zum einen oder er kritisiert zum einen den Interventionismus, zum anderen eine multipolare Weltordnung und Migrationsströme. Finde ich dahingehend spannend, dass er ganz grundsätzlich sagt, er lehnt interventionistische Regime-Changes ab, die allein auf dem Recht des Stärkeren beruhen. Finde ich spannend, weil doch eigentlich genau das etwas ist, was ja auch die identitäre Bewegung im Endeffekt propagiert, nämlich das Recht des Stärkeren. Er schreibt dann, Zitat, die selektive moralische Rechtfertigung beleidigt den Verstand. Wenn Maduro und die Mullahs hasst, warum fordert er dann keinen Regime-Change in Saudi-Arabien oder Pakistan? Diese Linie ergibt keinen Sinn, schon gar nicht für jene, die selbst nicht in der Rolle des Souveräns sind. Jetzt ist da natürlich die spannende Frage, wer ist nicht in der Rolle des Souveräns? Ich glaube, wenn man ihn sieht, wird man Trump schon als Rolle des Souveräns betrachten. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie unterschwellig Netanyahu mit meint. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen oder kann ich nicht so genau nachvollziehen. Aber ist auf jeden Fall spannend, dass er da auch wieder diesen klassischen Whataboutism macht, wo ich jetzt übrigens gelernt habe, dass das eine Intervention oder eine Idee der Sowjetunion war, Whataboutism quasi einzuführen. Das war mir bisher auch neu, aber ist auf jeden Fall spannend.
Ja, ich finde es aber tatsächlich spannend. Martin Sellner, man merkt Martin Sellner auch an in seinen ganzen Positionierungen dazu, wie auch anderen Teilen dieses neurechten Vorfelds, die noch nicht ganz so offen mit ihrem, ich sag mal, anti-westlichen, anti-imperialismus hausieren gehen wollen, weil sie natürlich wissen, dass es ein bisschen heikel ist und man ja irgendwie jetzt auch nicht diese Mullahs unterstützen will nach außen, weil es ja auch irgendwie Moslems sind und so. Man merkt wirklich die Versuche, diese zwanghafte Rationalisierung, die Versuche, das so rational zu sehen in Teilen auch, dann natürlich immer wieder den Fokus auf Deutschland setzen, zu sagen, ich meine, klar, das ist nachvollziehbar aus ihrer Perspektive, dass man vor diesen Migrationsströmen warnt und sowas, das ist natürlich dann, das ist dann sehr, sehr einfach, das als eine Art rationale Entscheidung zu sehen und gar nicht so sehr und somit so ein bisschen zu verstecken, dass da natürlich eine anti-westliche Faszination für die Mullahs bei vielen dieser Akteure vielleicht eigentlich eher dahinter steckt, die dann eben in Teilen auch ähnlich sind mit den von linken Akteuren.
Ja, wobei, und da kommt er nämlich zu seinem zweiten Punkt, schreibt er, Russland, Iran und China sind, Zitat auch wieder, egal wie man zu ihnen steht, die einzigen realen Gegengewichte zur unipolaren Westmacht. Und das finde ich spannend, weil er sich ja eigentlich immer positiv auf Trump bezieht. Auch in seinem dritten Punkt sagt er, eigentlich ist es gut, dass Trump gewonnen hat, bla bla bla. Aber es darf eben nicht diese unipolare Westmacht geben, die wir aber auch gar nicht haben. Wir haben zwar aktuell keine wirklich multipolare Weltordnung, sondern je nachdem, wie man es betrachtet, wahrscheinlich eher eine bipolare Weltordnung mit den Vereinigten Staaten und China. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Aber auch hier rationalisiert man das ja, indem man sagt, man ist ja eigentlich nur gegen diese unipolare, aber ich unterstelle denen natürlich schon eine Art historisches Trauma, wo der Hass natürlich besonders auf die USA gemünzt ist. Weil von den Kreisen man ja dann doch auf Russland zum Beispiel einen positiveren Bezug hat.
Ja, das ist dieser klassische Anti-Amerikanismus, der eben ja die deutsche Linke oder eigentlich die allgemeine Linke ja schon immer geprägt hat und eben auch zum Teil die Rechte. Denn auch da gab es ja Fotos beziehungsweise Bilder von einer Demonstration beim jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Also
Wo gab es die?
In Dresden gab es doch wieder diese Bombardierungsdemonstration und da ist, glaube ich, nochmal ein altes Bild wieder aufgetaucht, was aber natürlich das Ganze nochmal geil ist.
Die hatten diesen Banner wieder dieses Jahr.
Gestern Dresden, heute Gaza.
Ja.
Genau. MPD Kronach ist das gewesen und da eben auch die Flagge der Islamischen Republik Iran. Also wie gesagt, auch da sind linke und rechte Gruppierungen sich ähnlich. Aber das ist, wie gesagt, in meinen Augen kein neues Banner, sondern das gab es schon früher. Und das wurde eben wieder genutzt. Kurz zur Einordnung, 13. Februar findet immer in Dresden der größte deutsche Nazi-Aufmarsch statt, weil man dort an die Bombardierung Dresdens durch die Alliierten eben gedenkt. Und ich glaube, das ist auch immer noch das, was eben zu diesem Trauma auch führt gegen die Amerikaner, weil die Amerikaner und vor allem ja die Amerikaner und die Briten ja im Zweiten Weltkrieg unter anderem auch Moral Bombing in Deutschland betrieben haben, um die Moral der deutschen Bevölkerung zu brechen. Und in Dresden gab es eben dann relativ starke Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Aber auch das, wie gesagt, ein anderes Thema. wo es heute nicht so sehr drum gehen soll. Wobei man natürlich sagen kann, wenn man jetzt schaut, zumindest die letzten zwei Tage, also jetzt Samstag und Sonntag, dass ja immer dieser Vorwurf kommt, dass man einfach alles wegbombardiert, das ist ja nicht der Fall, sondern man hat ja gesehen, es waren versucht, zumindest das, was jetzt bekannt geworden ist, relativ klare, relativ gezielte Angriffe auf die Führungsebene des Iran. Es gab diesen Angriff auf eine Mädchenschule, wobei da eben sowohl Amerikaner als auch Israelis sagen, sie waren das nicht. Ich habe Bilder gesehen, wo irgendwelche iranischen Raketen einfach vom Himmel gefallen sind.
Aber auch das ist nicht bestätigt. Genau. Also ich würde mich da jetzt nicht aufs Glatteis begeben, wir wissen es nicht.
Wollte ich gerade sagen. Also man kann es am Ende einfach nicht sagen, wer da quasi für verantwortlich ist. Das wird eventuell, werden das die kommenden Tage zeigen oder auch nicht. Denn was man auch nicht vergessen darf, das ist ein Krieg. Es gibt dort eben auf beiden Seiten Medienzensur. Aus dem Iran kennen wir das seit mittlerweile, ja, knapp zwei Monaten, dass dort eben das Internet sehr schnell abgeschaltet wird und dass es nicht so einfach ist, dort Bildmaterial etc. rauszubekommen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, man kann es nicht sagen, was da jetzt tatsächlich passiert ist, wer eben schuld an diesem Angriff auf diese Mädchenschule ist, der tatsächlich sehr fatal war. Aber wie gesagt, kommen wir zurück. Also wir haben jetzt kurz mal auf Martin Sellner geschaut und das Spannendste, was ich bei Sellner finde, ist der dritte Punkt, den er aufmacht, um das jetzt kurz noch abzuschließen. Also er sagt, er hat zwei objektive Gründe, das ist eben zum einen der Interventionismus und diese multipolare Welt und er hat einen subjektiven Grund und das sind die Migrationsströme, weil er befürchtet, wenn jetzt ein Krieg kommt oder wenn jetzt dieser Krieg kommt, dann würde in seinen Augen der Iran zu einem Failed State werden und das würde eben wie in Syrien zu Massenflucht etc. pp. Führen und das will er nicht. Er macht dann noch irgendwelche kruden Bezüge nochmal zu amerikanischen Falken und zu einer Lobby, die in den USA bekommen hat, was sie wollen. Könnte man so ein bisschen ausgehen, ob er da wieder so eine Art antisemitische Verschwörungstheorie aufmacht, aber das lassen wir an dieser Stelle mal offen. Wie gesagt, man kann da nicht in den Kopf gucken. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, weil dieser unterschwellige Antisemitismus ja auch in der neuen Rechten jetzt nicht verschwunden ist, auch wenn man sich da gerne mal positiv auf Israel bezieht. Aber was man auf jeden Fall hier sieht, ist, dass Sellner das Ganze versucht, darauf zu beziehen, dass er es eben nicht möchte. Und das würde ja auch wieder zu diesem Aspekt des Ethnopluralismus passen, dass man eben die Menschen in den Staaten so leben lässt, wie sie es in Anführungsstrichen wollen. Das heißt, keine Einmischung anderer Staaten in die Belange von diesen Staaten vor Ort. Er möchte eben vor allem nicht, dass Iraner nach Deutschland kommen oder in dem Fall nach Europa, sondern er möchte hier seine Ruhe haben. Und das ist ja das alte Blabla, was wir von Martin Sellner kennen.
Ja, aber das ist, finde ich, ja am Ende die Argumentation, die am besten funktioniert für sie und auch am rationalsten wirkt aus ihrer Perspektive. Und so gesehen ja dann fast am unideologischsten in dem Bereich, über den wir ja jetzt eigentlich die ganze Zeit reden. Also da kann man ja so tun, es geht uns ja wirklich gar nicht darum, ob Westen oder nicht Westen, sondern es geht ja nur darum, dass da irgendwie keiner hierher kommt.
Ja, aber das ist ja genau das, was er am Ende erreichen will. Es gab so eine angehende, oder er hat auch gesagt, man kann gerne drüber diskutieren, aber dadurch muss ich gestehen, einfach auch keinen Bock, die ganzen Kommentare da unter seinem Post zu lesen. Es gab ein paar Leute, die waren anderer Meinung, aber
ja, jetzt, also wir sind ja jetzt so ein bisschen wild zwischen links und rechts hin und her gehüpft. Ich mache das jetzt auch mal ein bisschen weiter. Du hast ja schon eine Demo angesprochen. Ich möchte auch noch mal eine kleine Demo ansprechen. Ich habe es ja schon angedeutet. Und zwar habe ich natürlich gedacht, nachdem das da gestern losging, ne, so, wow, wird jetzt hier wieder irgendwie mobilisiert. Die Mobilisierungsstrukturen sind ja seit dem 7. Oktober da. Die Akteure, die sehr mobilisiert haben nach dem 7. Oktober, die in Anführungszeichen pro-palästinensischen, die haben ja auf alle eine dezidierte Position, auch zum Iran. Israel ist ja wieder mit involviert. Und deswegen dachte ich, ich schaue mal rein und was geht so ab. Und klar, die Position ist eindeutig, man verurteilt das. Das ist auch so geil. Also da siehst du so Posts von Leuten, dann posten die so irgendwie die bösen Zionisten, die feiern in ihren Bunkern den Angriff auf den Iran. Das werde Indoktrinierung. und menschenverachtend, und im nächsten Storypost feiern sie, wenn Raketen einschlagen in Tel Aviv. Also ich weiß nicht, ob sie es selber merken. Also die feiern ja das ganz genauso, wenn ihre Seite quasi einen Punkt setzt. Genau, aber, und das ist das Absurde daran, ne? Also die Mobilisierung, sie ist da, aber es ist natürlich null vergleichbar mit Gaza, ja, so gar nicht. Und da, das ist das, was ich vorhin meinte, da kannst du auch nochmal sagen, so, wenn man jetzt Gefühl hat, und dass Israel jetzt nicht allein verantwortlich ist, beziehungsweise man ja schon weiß, dass eigentlich die treibende Kraft dahinter wahrscheinlich schon Donald Trump war, dann auch dann ist die Mobilisierung plötzlich nicht mehr in der Form da, nicht so mal so psychotisch, wie es ist, wenn es um den Kernnahostkonflikt, sagen wir, geht, um Israel und Palästina. Also auch bemerkenswert, weil es ist ein Angriffskrieg zweier Staaten. Es wird ein Land angegriffen. Man könnte da genauso ausrasten. Und die deutschen Beziehungen zu den USA sind ja auch, da könnte man ja auch genug kritisieren dran und sagen, wir müssen da jetzt irgendwie alles einreißen und so weiter und so fort. Passiert aber auch nicht in dem Maße, wie es dann eben passiert, wenn quasi Israel sich nach dem 7. Oktober versucht, gegen die Hamas zu wehren. Aber es gab eine Demo gestern, am Samstag auf dem Alexanderplatz, die hieß Hands Off Iran. Organisiert tatsächlich von verschiedenen Gruppen, die auch viel mobilisiert haben zum 7. Oktober, auch alles so internationalistische linke Berliner Gruppen. Und da gab es ein Foto von so drei Menschen, die Schilder hochhalten. Man sieht ihre Gesichter nicht, weil sie die Schilder vor die Gesichter halten. Und ich möchte da ein bisschen vorlesen von diesen Schildern. Auf dem einen Schild steht: Für das Recht des Irans auf Atomwaffen zur Abschreckung der nuklear bewaffneten US-Israel. Ja, finde ich auch spannend. Also, dass man dann so weit geht, dass man dem Iran die Atomwaffen will, damit sie sich verteidigen können gegen US und Israel, weil man sonst natürlich eher wahrscheinlich aus so einer Perspektive sagen würde, wir sind komplett gegen Atomwaffen, das ist ganz schlimm. Noch besser finde ich aber, verteidigt, auf dem rechten Schild, verteidigt den Iran mit Arbeiterrevolution gegen die imperialistischen zionistischen Angreifer. Unterzeichnet die internationalistische Gruppe LVI. Und danke bitte für dieses Schild. Wirklich danke, weil es zeigt ja absolut diese völlige Orientierungslosigkeit und ein absolutes Eingeständnis für die Hilflosigkeit in der Positionierung zu diesem Konflikt und auch zum iranischen Regime. Ja, man blendet die kognitive Dissonanz einfach dadurch aus, dass man einfach mal eine Arbeiterrevolution imaginiert, die es irgendwie geben könnte gegen die imperialistisch-zionistischen Angreifer. Es gibt überhaupt gar keine Anzeichen, kein Grund, gar nichts, was die Mullahs mit einer Arbeiterrevolution in Verbindung bringt. Also, was ist seine Forderung? Ist seine Forderung, die Mullahs müssen weg, die Mullahs müssen, also eigentlich müsste er ja sagen, okay, wir brauchen eine Arbeiterrevolution im Iran gegen die, aber wer soll die sein? Die gibt's ja nicht. Und also, verstehst du, was ich meine? Es ist so völlig, völlig losgelöst, völliges Wunschdenken, irgendwie zu versuchen, die Solidarität mit diesem Terror, mit diesem islamistisch-fanatischen Terrorregimes sich irgendwie links radikal schön zu reden. Also es ist wirklich völlig loco.
Ja, wenn man da dabei nochmal bleibt und nochmal zu dem Aufruf zurückkommt, den es ja zu dieser Demonstration oder zu diesen Demonstrationen, die es ja nicht nur in Berlin, sondern in mehreren Städten gab, da wird dann geschrieben, ich zitiere mal: Wir stellen uns konsequent gegen diese aggressive und völkerrechtswidrige Kriegspolitik. Da kann man noch drüber sprechen. Über völkerrechtswidrig braucht man nicht drüber sprechen. Dass es völkerrechtswidrig ist, ist, glaube ich, allen klar. Nichtsdestotrotz schreiben sie, stoppt den Krieg gegen den Iran und stopp aller Sanktionen gegen den Iran. Und da frage ich mich dann auch noch mal, dass diese Leute scheinbar nicht im Kopf haben oder nicht wissen, wie repressiv das iranische Regime auch gegen linke Gruppierungen gegen Homosexuelle etc. vorgeht. Da muss man nicht sagen, das ist nicht nur der Iran, das sind auch andere Staaten in der Region. Aber besonders der Iran ist es ja, der noch die Todesstrafe gegen Homosexuelle verhängt.
Aber natürlich wissen sie, es ist nur...
Es interessiert sie nicht.
Ja, also der Hass auf die zionistischen Angreifer ist halt deutlich größer. Kann ja jeder Hörer selber wissen, warum.
Ja, und dann schreiben sie, also dann gibt es hier noch so ein paar Kommentare drunter, auch da ist es spannend, da schreibt dann eine Person oder eine Gruppe, die sich I for Palestine nennt, positive Veränderungen werden niemals von einem israelischen Regime unterstützt, das eine andere Nation besetzt, foltert und einen Genozid begeht. Also immer auch wieder dieser Quatsch. Also es gibt ja auch Bilder und es gibt ja auch Videos aktuell aus dem Iran, wo man eben sieht, wie die Menschen feiern, dass eben Khamenei tot ist etc. Das heißt, das sind ja alles positive Sachen, aber die passen eben nicht ins Weltbild, wenn man eben diesen Hass auf Amerika, diesen Hass auf Israel hat, weil man lieber seine komische Arbeiterrevolution dort durchbringen will, die es niemals geben wird.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch, wie wenn man sich die Frage stellt, gibt es eine vernünftige Palästina-Solidarität? Also gibt es vernünftige pro-palästinensische Akteure, die sagen, wir verurteilen die Menschenrechtsverletzungen der Israelis und so weiter und so fort, sind aber definitiv der Meinung, dass die Hamas das größte Problem ist, ein Friedenshindernis ist und das palästinensische Volk in Geiselhaft hält, zumindest im Gazastreifen. Und die gibt es ja, also die gibt es ja vor allem in Palästina, weniger wahrscheinlich hier in der linken Solidarität. Aber die gibt es ja, aber das sind wahrscheinlich nicht so viele. Und die Frage wäre ja auch, gibt es die eigentlich jetzt in irgendeiner linken Szene? Auch die gibt es, aber auch die sind nicht besonders laut und nicht besonders viele, weil die Leute neigen dann immer irgendwie zu dem Extrem. Also die Menschen, die sagen so, okay, ich verurteile jetzt einfach sehr scharf von mir aus den Angriff gegen den Iran, aber ich mache ganz, ganz, ganz deutlich dabei, dass ich kein Fan des Mullah-Regimes bin. Ja, ich weiß, die gibt es, nur ich habe schon das Gefühl, dass eben die meisten eigentlich diese Verurteilung der Mullahs oder des iranischen Regimes gar nicht tun wollen, weil sie bereit sind, die Solidarität einzugehen, auch mit so einem Regime, weil sie denken, es ist das vielleicht so eine Art notwendiges Übel, weil das die letzte Bastion, der Sehnsuchtsort, das Bollwerk ist gegen die imperialistischen, zionistischen Angreifer, wie der Kollege das da auf seinem Plakat sieht.
Ja, und kommen wir vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen weg von diesen sehr verqueren Linken zu eher, ich sag mal, woken Linken. Und da zitiere ich einen britischen Professor, der sehr bekannt ist in der Pro-Palästina, in dieser ganzen Woken-Bubble. Der hat geschrieben, und das finde ich auch sehr spannend, Zitat, make no mistake, the US-Israel war against Iran is a colonial war. Like the genocide in Palestine, the invasion of Iraq and Libya, the incineration of Vietnam and Laos, it is war to subjugate the people of the global south and annihilate their resistance. Colonialism has no place in humanity and it must be defeated. Das finde ich unfassbar spannend, dass dieser Jason Hickel, also ein Professor, muss man dazu sagen, ein Professor, ein britischer Professor, sagt hier, dass der Iran ein antikoloniales Projekt ist, um gegen den US-Imperialismus zu kämpfen. Also der im Widerstand an der Spitze scheinbar des globalen Südens steht und eben versucht, gegen diesen westlichen Kolonialismus zu kämpfen. Und das passt ja auch wieder perfekt in diese verquere Logik rein, mit das seien kolonialistische Regime und so weiter und so fort. Und man würde da quasi versuchen, deren Widerstand zu unterbrechen, wenn man dann eben guckt, was Anfang diesen Jahres im Iran los war, dann fragt man sich, ob diese Menschen eigentlich gar nichts mehr mitbekommen.
Ich finde es halt so wild, dass diese Leute also auch so eine Idealisierung brauchen, ne? Also so eine Idealisierung solcher Regime oder auch dann, um die Parallele zu ziehen, zu Hamas brauchen, ne? Also sie müssen es verklären als ein antiimperialistisches Bollwerk, als einen antiimperialistischen Kampf. Wie kommt man eigentlich dazu? Man kann ja einfach den naheliegendsten Schluss ziehen und zu sagen, das sind alles Machtsysteme, die sich selbst erhalten wollen und in ihrer Selbsterhaltung den antiimperialistischen Kampf als Ideologie erkannt haben, die für eine gewisse Zeit bis gestern funktioniert hat.
Ja, und jetzt könnte ich tatsächlich das machen, was ich ganz am Anfang schon machen wollte, nämlich nochmal diesen Rückbezug, warum eigentlich so viele Linke den Iran eigentlich so toll finden, beziehungsweise so positiv darüber schauen. Und das geht im Endeffekt los mit einem gewissen Herren, der im Endeffekt auch als Vorläufer für diesen ganzen Antikolonialismus, Wokeness, Judith Butler etc. pp.
Ich weiß, wie du meinst.
Na, dann sag.
Nein, ich will dir die Ehre lassen. Er hat eine Glatze und trägt eine Brille. Hatte.
So wie ich. Ich habe nur keine Brille. Aber natürlich geht es um Michel Foucault. Und Foucault hat jetzt unter anderem, also man muss dazu sagen, Foucault gilt als einer oder der Vorreiter für den sogenannten Poststrukturalismus. Darauf jetzt noch einzugehen, das würde viel zu weit führen. Aber Foucault war mehrfach im Iran, hat dort bereits vor der Revolution für eine italienische Tageszeitung dort im Iran berichtet, bevor die Revolution im Großen und Ganzen dann eben komplett ausgebrochen ist, und hat dort unter anderem geschrieben, also er hat diese Entwicklung im Iran als was Positives wahrgenommen, hat auch was Kritisches dran gesehen, aber dieses Kritische ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen und das, was geblieben ist, ist das Positive. Und da zitiere ich ihn mal, was da im Iran passiert, also jetzt 1978 schreibt er das. Was da im Iran passiert, ist für heutige Beobachter verwirrend. Sie erkennen darin weder China noch Kuba noch Vietnam, sondern sehen eine Flutwelle ohne Militärapparat, ohne Avantgarde und ohne eine Partei. Und tatsächlich glaube ich, dass genau dieses kurze Zitat auch sehr viel Positives eben bis heute abgewinnt, weil es tatsächlich ja, und das kann man ja oder muss man ja so festhalten, es war tatsächlich so, es gab dort eben, also es gab auch im Iran eine kommunistische Partei, aber die hat eben keine entscheidende Rolle gespielt. Wie gesagt, die Volksmujahedin habe ich schon angesprochen, die spielten aber dann eben auch keine Rolle mehr, sondern was er dort eben sieht, ist eine ganz andere Entwicklung, als wir sie eben aus diesen klassischen kommunistischen Revolutionen kennen, die wir ja hatten. China lassen wir vielleicht mal außen vor, aber Kuba und Vietnam kann man ja schon als solche betrachten und das fällt ja auch ein bisschen vor die Zeit, aber natürlich spielt es da eben mit rein, dass dort eben natürlich sehr straffe Regime auch aufgetreten sind und vielleicht auch, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, auch die Linke hatte in der Zeit unterschiedliche Auseinandersetzungen. Da ging es auch darum, steht man eher zum russischen Kommunismus oder steht man eher zum chinesischen Kommunismus etc. pp. Also auch da gab es Streitigkeiten damals schon und es schien so ein bisschen so, als ob man im Iran eben quasi das dritte Bild sieht, was sozusagen nochmal den perfekten, vielleicht auch intellektuelleren Ansatz gibt für eine bessere Welt. Und deswegen ist das Ganze eben so ein positiver Blick, den man eben hat. Und man muss eben auch dazu sagen, wie gesagt, und das ist ja auch etwas, der Iran wurde damals sehr stark kritisiert. Man hat sehr stark gegen den Schah auch in Deutschland agitiert. Ich erinnere nur an die Demonstration, in dessen Rahmen ja auch dann.
Es ist ja auch okay, gegen den Schah zu sein.
Genau, das ist nichts Verwerfliches und der hat auch sehr schwierig regiert. Der war in Anführungsstrichen tatsächlich auch eine Marionette, würde ich jetzt nicht sagen, aber war sehr eng mit den Vereinigten Staaten verbündet in der Zeit. Und der.
Vor allem hat er sein Volk verhungern lassen und selber im Luxus gelebt. Er war halt ein. Ja.
Er war ein Schah.
Er war halt so ein klassischer Kleptokrat.
Ja, und davon gab es aber auch danach noch viele, also wir müssen jetzt nicht die ganzen Namen, Assad hat auch nicht viel anders regiert in Syrien, nur dass er andere Verbündete hatte, dass er eben jetzt nicht mit den USA verbündet war, sondern mit Russland, aber die Art und Weise ist eine relativ ähnliche. Hussein, wir müssen die Namen alle nicht nennen, aber das ist im Endeffekt etwas, was in dieser Region leider relativ häufig vorgekommen ist, auch die Saudis etc. Auch da ist es heute ja nicht ganz anders. Aber wie gesagt, das sind andere Debatten, die dort mit reinspielen. Aber wie gesagt, es ist eben kein neues Phänomen, dass man sich positiv auf den Iran bezieht, sondern wenn man das so möchte, ging das Ganze eben mit einer positiven Verklärung los, die eben auch durch Foucault angetrieben worden ist.
Er hat sich aber selber, ich weiß nicht mehr genau im Wortlaut wie, aber er hat sich ja irgendwann dann auch nochmal besonnen und gemerkt, dass das nicht so, also dass er sich da getäuscht hat mit der iranischen Revolution.
Nee, genau, er hat ja auch geschrieben, dass Khomeini da dann eben diesen autoritären Backlash hatte. Das fand er nicht gut, es hat ihn auch nicht überrascht, aber er war im Endeffekt hin und her gerissen, ob er das jetzt gut finden soll oder nicht.
Jo. Sven, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, ist es ja fast eine Punktlandung, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
Nö, tatsächlich nicht mehr viel. Nur, dass sich in mir auch so ein leichtes Unbehagen regt.
Ja, bei mir auch.
Und Unbehagen ist ein gutes Stichwort für in 2 Wochen.
Jo, würde ich auch sagen, folgt uns bei Instagram.
Lasst einen Kommentar da. Benedikt hat uns leider nicht geschrieben, traurigerweise. Aber das ist ein anderes Thema. Und genau. Also, abonnieren, Kommentar schreiben und dann in 2 Wochen mit neuem Namen und neuem Bild. Bis dahin, tschüss.
Ciao.